Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, wie geht's dir?
Ja, ist heiß, ne?
Sehr heiß.
Also ich find's unangenehm und keine Ahnung, ich schwitze die ganze Zeit noch rum und kann nicht so richtig gut arbeiten.
Was ist denn deine Wohlfühltemperatur? So ungefähr, hast du da was?
Ja, ich glaube schon eigentlich so, dass ich lange Hose, Strümpfe, Pullover anhab. Also mir ist lieber kalt, als dass mir zu warm ist und ich kuschel mich gerne ein.
Also so 5 Grad oder -3 so.
Naja gut, das ist ja jetzt, deswegen habe ich keine Gradtemperatur genannt, weil das so subjektiv ist, ab wann man einen Pulli anhat. Ich glaube, bei mir ist das schon so bei 18 Grad der Fall.
Ja, ich hab irgendwie gemerkt, dass ich habe gerade so einen kleinen Zwiespalt, weil ich immer überlege, schreibe ich bei so extremer Hitze überhaupt oder lasse ich es? Mhm. Weil kennst du diese ganzen Studien, wo es darum geht, dass das Gehirn einfach extrem viel schlechter funktioniert bei der Hitze?
Ja.
Und dass zum Beispiel Politikerreden wurden jetzt neulich mal untersucht und also so weltweit, 7000 hatten die, glaube ich, oder so als Stichprobe. Und die waren halt signifikant schlechter, wenn die Hitze zu hoch war.
Wenn die in der Hitzewelle entstanden
und
sind, okay.
Ich denke mir jetzt manchmal so, wenn ich dann Zeit habe zu schreiben, aber so heiß ist, denke ich mir so, ja, schreibe ich jetzt oder lasse ich es lieber, weil die Hitze das dann eh so scheiße macht? Also, weil ich finde, man merkt ja wirklich, wie man kognitiv so ein bisschen beeinträchtigt wird dadurch, ne?
Definitiv.
Aber deswegen, das Gleiche gilt vielleicht auch fürs Podcast-Reden, deswegen machen wir jetzt eine Augustpause, ne?
Ja,
nach der Folge machen wir einen Monat lang mal kurz Pause.
Genau, wir kommen dann im September zurück.
Wenn den wieder ihren Pulli anziehen
wenn
kann.
Ich wieder, naja gut, aber das wird doch im September nicht besser, du. Und
nein,
das sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, der goldene Herbst wird dann so im November oder so einsetzen.
Okay, aber wir kommen im September
zurück. Genau,
trotzdem,
wir kommen schon zurück. Wir machen 4 Wochen Pause. Und heute reden wir nochmal über ein richtig tolles Buch, das wir beide gelesen haben und über das wir uns jetzt ein bisschen unterhalten wollen und das zuletzt auch ziemlich viel Presse hatte. Denn es geht um das Buch, das in diesem Jahr den International Booker Prize gewonnen hat. Es geht um Jenny Erpenbeck. Erpenbecks Kairos.
Genau. Und der International Booker Prize, das ist, Jenny Erpenbeck ist die erste, die den gewonnen hat. Die erste Deutsche.
Ja.
Und dadurch hat es für einigen Wirbel gesorgt. Und das ist eine ganz interessante Verknüpfung bei diesem Buch, weil das Buch, glaube ich, als es rauskam, gar nicht so krass wahrgenommen wurde.
Mhm.
Also es war halt da, ne? Aber es war halt ein weiterer deutscher Roman, der halt in dem ja, rauskam. Das sieht man auch daran, dass es zum Beispiel nicht für den Preis der Leipziger Buchmesse oder vergleichbare Preise in Deutschland nominiert war.
Ja, das stimmt.
War.
Das wurde
das
gar
heißt,
nicht so
es war
krass.
Nirgendwo auf so einer Plattform. Ja. Dann hat es diesen Preis gewonnen, eben durchaus auch ein bisschen überraschend. Und dann gibt es jetzt im Nachhinein nochmal auch in Deutschland eben einen riesen Wirbel drum. Und ich war neulich bei meinem Buchladen und habe das Buch abgeholt. Und dann habe ich gesehen im Regal, weißt du, wo so die Vorbestellungen stehen, standen da halt gleich so 5 oder 6 von diesen Büchern, wo man so merkt, okay, dann haben alle nach diesem Preis nochmal gesagt, oh, das muss ich mir angucken.
Mhm.
Und der International Booker Prize zur Einordnung, der gilt so als einer der wichtigsten Literaturpreise weltweit. Also der kommt wohl so relativ nah auch am oder relativ dicht hinter dem Nobelpreis von der Wichtigkeit her. Da kann man einfach nur nochmal sehen, was das wirklich bedeutet, dass sie den gewonnen hat. Und ich will sie dir mal ein bisschen vorstellen.
Ja.
Wenn das okay ist. Kennst du sie eigentlich?
Ja, also das ist eine spannende Sache, weil auch durch die Nähe zum Deutschen Literaturinstitut habe ich enorm viel von ihr gehört und auch mit ihr durchaus zu tun gehabt. Ich habe mitbekommen, wie Gehen gegangen erschienen ist und so weiter. Aber kennst du das? Das ist ja ein ganz normales Phänomen. Das passiert ja allen. Aber man hat ja immer so die diversen Leute, die man so mitkriegt und die man nie gelesen hat.
Ja.
Also bis heute habe ich ja zum Beispiel auch nie was von Ulbeck gelesen. Also und von 1000 anderen natürlich auch. Ne, ist logisch, weil es so viel gibt. Aber ich sag mal so, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, gibt es ja so die Leute, die man durchaus kennen sollte oder gelesen haben sollte. Und da gehört für mich Jenny Erpenbeck total dazu, aber es kam halt bis jetzt noch nicht dazu. Und ich fand es total schön, jetzt so ihr Schreiben kennenzulernen über diesen Roman.
Ja, das geht mir auch so. Und ich bin ihr zum ersten Mal oder einmal über den Weg gelaufen. Und das war, als ich mich beworben habe im Institut. Da gibt es ja diese Einstellungsgespräche quasi. Ja. Und da saß sie in meiner Runde mit dabei.
Das ist ja lustig.
Und ja, das war auch ganz interessant, weil ich hatte halt auch dann von diesem Gehen gegen Gegangen gehört, weil das war ja auch relativ, wurde ja relativ breit rezipiert.
Ja, sie hat ja auch viele, viele Preise gewonnen, das genau. muss man mal sagen. Also als genau. ich das mir nochmal angeschaut habe, war ich sehr erstaunt, wie wenig ich das auf dem Schirm hatte, wie hoch ausgezeichnet sie schon immer ist.
Ja, genau. Und das war total nett. Also sie hat mir dann empfohlen, irgendwie Parsival zu lesen und dann hat sie... Ich habe erzählt, dass ich mal ganz viel Texte einfach verloren habe, weil meine Festplatte abgestürzt ist. Und dann war sie so voll besorgt, weißt du, und hat so gesagt, so, du musst das immer mit der Mail an dich schicken. Und hat mir das aber so erklärt.
Oh, ist das süß.
Wo man so dachte, okay, und dann schickst du das einfach an deinen eigenen, an deine eigene E-Mail-Adresse, dann hast du das in deinem Fach und da so mache ich das immer, dann bleibt das so, ne? Also,
das ist ein guter Tipp, also muss man an der Stelle mal ganz klar sagen.
Es ist ein guter Tipp und es ist auch so, dass ich auch aus dem Umfeld, wie du gesagt hast, sie hat am DLL auch als Dozentin gearbeitet. Ich hatte nie einen Kurs bei ihr, aber ich habe von den Menschen, die einen Kurs bei ihr hatten, immer nur Positives gehört. Also die mussten sehr freundliche und nette und coole Dozentin auch irgendwie sein. Mhm. Und gehen wir mal kurz in ihr Leben, weil das fand ich auch ganz interessant. Sie ist nämlich 1967 in Ostberlin geboren und zwar in eine Familie, in der sehr viele schon geschrieben haben, also in so einem richtigen Kulturhaushalt groß geworden. Sie ist die Tochter der Arabisch-Übersetzerin Doris Kilyas und des Physikers, Philosophen und Schriftstellers John Erpenbeck.
Ja, den Namen kenne ich auch.
Ja, und ihre Großeltern väterlicherseits haben aber auch geschrieben, das sind die Autoren Fritz Erpenbeck und Hedda Zinner.
Ja, das ist ja total krass,
das
wenn man
in so
einer
Schriftsteller-Dynastie. Ja, extrem.
Die Manns 2.0 quasi.
Die, und auch ein bisschen so eine Ostversion, ne?
Ja.
Volker Weidemann hat in einem Porträt in der Zeit über sie geschrieben, ihre Eltern waren keine Dissidenten, gehörten zur geistigen Elite der DDR. Die Großeltern hatten die Nazizeit im Moskauer Exil überlebt.
Mhm. Ja, das also wird ja auch für das Buch dann noch relevant so ein bisschen.
Extrem.
Ne,
und es gibt im Buch auch einige Sachen, wo du vielleicht sehen wirst nochmal, dass da so biografische Verknüpfungen sind möglicherweise oder autobiografische Stellen. Sie hat nämlich nach dem Abitur eine zweijährige Lehre zur Buchbinderin gemacht, dann ein praktisches Jahr als Requisiteurin am Kleisttheater in Frankfurt-Oder.
Mhm, auch wichtig, das können
dann,
wir uns mal merken.
Genau, dann hat sie als Ankleiderin an der Staatsoper Berlin gearbeitet und nach diesen ganzen praktischen Stationen nochmal studiert und zwar von 1988 bis 1990, also genau in dieser Übergangszeit,
ja.
Ende der DDR, Anfang der Bundesrepublik, Studium Theaterwissenschaft an der Humboldt-Uni zu Berlin. Ist dann aber 1990 gewechselt und hat Musiktheaterregie studiert an der Hochschule für Musik Hans Eisler, auch in Berlin. Und 1993, auch hier wieder so ein kleiner Verbindungsfaden zum Roman, hat sie Heiner Müller assistiert bei den Bayreuther Festspielen. Der Heiner Müller kommt ja auch in Kairos immer mal wieder so am Rande vor.
Stimmt, ja.
Wie so ein Motiv. Und seit oder ab 1997 hat sie dann als Regisseurin gearbeitet, vor allem in Deutschland und Österreich, aber auch parallel immer schon geschrieben und veröffentlicht. Nämlich 1999 erschien ihr Debüt, das war eine Novelle, Geschichte vom alten Kind hieß die. Und seitdem, das hattest du schon angesprochen, hat sie eben sehr, sehr viele Preise abgeräumt. Und sie genießt eine sehr große Anerkennung, wobei man paradoxerweise ein bisschen sagen muss, dass die Anerkennung, glaube ich, im englischsprachigen Ausland fast größer ist. Zumindest wird es immer mal wieder in Porträts oder so über sie erwähnt. Also es gab Artikel, große Artikel im New Yorker und sowas.
Ja.
Als hier zu Hause so ein bisschen. Also ne,
das stand ja sogar auf der Seite des Booker
genau,
Prizes.
Genau.
Da hat die Jury auch von gesprochen. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass sie für diesen Booker Prize auch schon mit einem anderen Buch nominiert war.
Genau, also sie hat sogar schon den Vorgänger von diesem International Booker Prize auch schon gewonnen. Das war nämlich der Independent Foreign Fiction Prize. Mhm. Den hatte sie schon gewonnen. Und dann kam eben dieser, dann gab es eine Überholung dieses Preises, dann wurde alles nochmal neu gemacht und den hat sie jetzt auch gewonnen. Zum Abschluss nochmal aus dem Porträt von Volker Weidemann in der Zeit, weil ich diesen Satz auch sehr schön fand, weil das so ein bisschen zusammenfasst, wo sie vielleicht auch herkommt. Jenny Erpenbeck lebt ihre Familientradition fort. Ja, sie lebt geradezu in dieser Tradition. Ihre Wohnung in Berlin ist eine Art belebtes literarisches Familienmuseum. Briefe Thomas Manns, Erich Mühsams, ein Fetzen der Tapete aus dem Sterbezimmer Richard Wagners, ein kleiner Kanister Olivenöl aus dem Moskauer Exil, ein Fotoapparat, mit dem ihr Großvater George Lucas fotografierte.
Wahnsinn.
Das ist echt heftig, wie viel aber, Geschichte da drin ist. Ne?
Ja, das ist erstaunlich, aber das passt für mich auch irgendwie wieder zu Kairos so gut, weil da werden wir gleich sehen, dass zwei Kisten mit Erinnerungen die Ausgangsbasis dieser sich entspinnenden Geschichtsbetrachtung bilden und dieses Phänomen, dass die Erinnerung so stark an Gesammeltes und an Dinge gebunden ist, das sehe ich da auch schon.
Und auch an Kultur und Kulturgeschichte. Lass uns gleich dazu kommen. Kannst du uns den Inhalt ein bisschen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip haben wir hier ein kleines Vorspiel, wo wir erfahren, dass ein Mensch, der Hans heißt, gestorben ist und ein anderer Mensch zwei Kisten aus seinem Nachlass erhält. Zwei kleine Archive, die dann gesichtet werden. Der titelgebende Gott Kairos, das wusste ich übrigens auch nicht, ist der Gott des glücklichen Augenblicks. Und der lässt auch diese Geschichte starten, denn zum ersten Mal schlägt er zu am 11.06.1986 in Ostberlin, also in der ehemaligen DDR. Und da begegnen sich zufällig Hans und Katharina, eben jene beiden, die in diesem Vorspiel schon eine Rolle spielen, indem die eine die Überreste, also die, wie sagt man denn, die Überreste bekommt sie nicht, die sind ja zum Glück unter der Erde, den Nachlass erhält. Und diese Begegnung zwischen diesen beiden wird einen großen Teil ihrer beider Leben bestimmen. Aber jetzt mal konkret. Wer sind denn die beiden? Also Hans, der eben frisch Verstorbene, ist zu dem Zeitpunkt, da er Katharina kennenlernt, Mitte 50. Sie selbst ist erst 19 Jahre alt. Und in diesem glücklichen Augenblick, in dem sie sich da zufällig in Ost-Berlin begegnen, scheint wie so eine Art magische Anziehung sich Bahn zu brechen. Die kommen nicht mehr voneinander los für viele, viele Jahre. Er ist verheirateter Romanautor, Vater eines Sohnes, der fast so alt ist wie Katharina. Sie studiert Setzerin in Halle, beziehungsweise ist in einer Lehre als Setzerin bei einem Verlag, will dann Grafik studieren. Und sie trinken dann gemeinsam Kaffee, nachdem sie sich da zufällig über den Weg gelaufen sind. Und sie denkt noch, ich trinke meinen Kaffee lieber schwarz, damit er mich ernst nimmt. Aber im Laufe des Gesprächs werden die vertrauter miteinander. Und dann kann sie davon gar nicht mehr so richtig, also dann kommt sie auch sich selber sozusagen näher, tut erst ein bisschen Zucker in den Kaffee, weil sie es eigentlich total ekelhaft findet und dann sogar noch Sahne dazu. Das fand ich ein ganz schönes Bild, wie also beide scheinbar erstmal im einander begegnen, auch sehr nah bei sich selbst kommen, große Vertrautheit herstellen. Sie treffen sich immer wieder heimlich, wie gesagt, er ist verheiratet und sie haben einen extrem großen Altersunterschied. Die Perspektive ist relativ interessant. Es gibt ja dieses geflügelten Ausdruck, er sagt, sie sagt. Und hier ist es so ein bisschen ein, er denkt, sie denkt. Die Gedanken werden immer wieder unkommentiert hintereinander gestellt. Man liest also von zwei Menschen, die da sozusagen wie so eine Art literarischen Tanz miteinander aufführen und immer diese eigenen Schritte gehen, aber dabei nie voneinander loslassen und sich immer aufeinander beziehen. Es beginnt dann, so empfand ich es jedenfalls, das Übliche. Der ältere, gebildete Mann zeigt seiner schönen, jungen Freundin die Welt. In diesem Fall sind das vor allem Musik und Literatur oder Kunst. Die treffen sich zum Beispiel am Pergamonaltar und dann erzählt er ihr da was er da alles sich angelesen hat. Er ist auf jeden Fall sehr gebildet. Und man kann jetzt alles nacherzählen, aber im Prinzip muss man sich das vorstellen, dass die beiden eine heimliche Beziehung miteinander eingehen, die schon sehr stark nach seinen Regeln gespielt wird. Man merkt aber auch, dass er extrem abhängig von ihr ist. Sie hat nämlich einmal die Genehmigung für einen Besuch in Köln, die Westverwandtschaft zu besuchen. Und da vermissen sich die beiden dann auf richtig unerträgliche Weise. Und vor allem Hans, dieser erwachsene Mann, lässt sich komplett gehen. Also das fand ich teilweise wirklich unerträglich, wie dieser Typ überhaupt nicht mehr klarkommt. Und er ist dann auch mit seiner Familie im Urlaub und kommt da überhaupt nicht klar. Und dann fängt er so an zu philosophieren. Die eine Liebe nehme ja der anderen nichts weg. Und das denkt er halt so, während er seiner eigenen Familie im Prinzip den Urlaub ruiniert, weil er überhaupt nicht anwesend ist. Und das fand ich ein bisschen lustig. Auf jeden Fall erfährt man auch ganz viel über die Vergangenheit von Hans, dessen Vergangenheit natürlich wesentlich länger und größer ist als die von Katharina. Er war zum Beispiel bei der Hitlerjugend und so spielt eben auch das Dritte Reich eine große Rolle und die Vergangenheit, die Erinnerung daran und so weiter. Und vielleicht eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, bevor wir den Inhalt mal zumachen und uns allgemein über das Buch unterhalten. Man ahnt das ja schon, dass die eine enorme Abhängigkeit zueinander entwickeln. Das Ganze wird dann aber wirklich auch körperlich und da tut sich so ein Abgrund auf. Den hat man schon geahnt, aber der ist viel größer als gedacht und das geht dann schließlich so weit, dass er eben davon erregt ist, sie zu erniedrigen, sie zu kontrollieren, sie zu fesseln und zu schlagen. Und die haben halt eben emotional und sexuell eine sehr, sehr merkwürdige Dynamik. die grundsätzlich, glaube ich, auch irgendwo habe ich das gelesen in der Rezension, so als toxisch beschrieben wurde. Da nimmt sich das Buch aber, finde ich, sehr viel Zeit, diese Entwicklung zu beschreiben. Was war denn das für dich für ein Buch? Ich frage das deshalb jetzt mal so explizit, weil die Jury, die den Booker Prize verliehen hat, die hat gesagt, dass Kairos so ungewöhnlich ist deshalb, weil es gleichzeitig persönlich und politisch ist. Und weil die Geschichte von Katharina und Hans eine ganz enge Verbindung zur DDR-Geschichte hat. Das heißt, ich lese das mal aus der Begründung vor, diesen Satz, wie die DDR beginnt auch dieses Buch mit Optimismus und Vertrauen und dann zu zerbrechen. Hat das für dich funktioniert, diese Gleichstellung der DDR-Geschichte mit dieser Liebesgeschichte, wobei ich Liebe mal in Anführungszeichen setze?
Ja, also ich glaube, was gezeigt wird, ist ja eigentlich kaum die DDR, also zumindest nicht die DDR, als sie noch funktioniert hat, sondern der Zerfall und das Ende der DDR mit dem Zerfall und dem Ende der Beziehung. Weil ich finde, das, was die Beziehung ist oder das, was zwischen den beiden funktioniert am Anfang, ist ein sehr kurzer Teil. Man muss sagen, es geht eigentlich, und auch dem Anfang ist schon eingewoben, irgendwann wird das vorbei sein. Der Hans als Älterer sagt immer so, ja, wir haben es jetzt schön und das, wir können uns darauf einlassen, aber wir wissen am Ende, das wird nicht funktionieren. Mhm. Du wirst irgendwann gehen und ich werde dann alleine da sitzen. Mhm. Und das zieht ja auch die ganze Zeit durch, bis das irgendwann richtig unerträglich von seiner Seite wird. Dieses quasi ihr schon die Schuld geben irgendwie dafür, dass es irgendwann eh vorbei sein wird, weil sie ja jünger ist und eh gehen wird und sowas. Ja.
Lustig auch, ne, weil er immer so betont, dass er alleine ist, wenn sie ihn verlässt, aber er ist halt eigentlich der mit der Familie und sie hat halt niemanden, weil sie in der kompletten Abhängigkeit zu ihm steht.
Das ist deswegen, sympathischer Mann. Es ist irgendwie eine Beziehung, die von Anfang an schon vom Ende her gedacht wird.
Richtig,
also dieser Zerfall einer Beziehung oder eines Moments, eines glücklichen Moments, den dieser Kairos sozusagen produziert am Anfang, nämlich zwei Fremde treffen sich und es macht einfach sofort, es klickt einfach sofort. Mhm. Und dann geht es aber eigentlich darum, wie das Stück für Stück zerfällt, aber lange auch trotzdem hält. Also wie es immer so balanciert zwischen irgendwie sehr viel Zuneigung und dafür kämpfen, das tun beide Figuren und gleichzeitig ist aber irgendwie schwebt auch immer so ein bisschen über den beiden die ganze Zeit über, dass das nicht halten kann.
Ja, ja.
Und so ähnlich wird halt die DDR parallel erzählt, nämlich, dass das einfach nicht funktionieren kann, dass das alles auseinandergehen wird. Aber ich fände es ganz interessant mit dir, weil ich hatte mir das auch aufgeschrieben, mal darüber zu reden, wie die DDR überhaupt dargestellt ist, damit man vielleicht da so ein bisschen drauf eingehen kann. Was hast du denn von dem Buch über die DDR mitgenommen? Also jetzt einfach so vom, man liest ja Bücher und hat so seine Themen und dann lernt man ja manchmal ein bisschen was, irgendwas Neues, einen Aspekt oder irgendwas, was, wo man noch nicht so über das Thema nachgedacht hat oder so. Was ist denn das bei dir aus diesem Buch?
Ja, also gerade zum Ende hin hatte ich das Gefühl, total eingesogen zu werden. Ich fand zwischendurch, war mir das DDR-Thema in dem Buch nicht so nah, weil es um sehr viele wirklich politische Aspekte ging und auch sehr viel um Namen, die ein bisschen voraussetzungsreicher sind. Also da passiert viel und ich hätte an manchen Stellen zum Beispiel explizit nochmal nachlesen müssen, was war denn da eigentlich los? Nicht, dass mir die Namen nicht bekannt sind, aber du weißt, was ich meine. Da werden natürlich, das ist ja das Gute an diesem Buch, die ganzen Anspielungen sind sehr subtil. Das heißt aber für mich auch nicht immer nachvollziehbar, dadurch, dass ich eben quasi nach der Wende geboren bin. Aber gerade zum Schluss, wo das ganze DDR-Geschehen und der Mauerfall und was das mit den Menschen macht, vor allem nach dem Mauerfall, diese Stellen fand ich unglaublich berührend. Ich habe das aus meiner eigenen Familiengeschichte sehr viel mitbekommen und konnte das früher nie einordnen, lange Zeit. Warum sind die alle so, wie die sind? Und dann irgendwann, als ich quasi öfter auch Romane gelesen habe, die sich mit der DDR und dem Ende der DDR beschäftigen, habe ich so gemerkt, was eigentlich los ist. Also durch den Geschichtsunterricht konnte ich ehrlich gesagt da nicht so viel Bezüge herstellen für mich, sondern ich musste über die Literatur daran gehen. Und das ist ja auch oft der Vorteil, den Bücher haben, dass die das können. Und das ging mir mit diesem Buch eben auch so. Es hat mich extrem berührt und gerade dieses Zeigen, wie die Menschen auch teilweise am Bruch der Mauer zerbrechen und wie sehr dieses Gefühl entstanden ist. Da gab es eine ganz schöne Stelle, da ging es drum, da wurde auch diese Nazi-Vergangenheit mit ins Bild geholt, dass manche eben geflüchtet sind zur Zeit der Nazis aus Deutschland und sich eine neue Heimat suchen mussten und ihre Heimat verloren haben, weil sie sich wegbewegen mussten. Und so sinngemäß, jetzt ist es anders, jetzt geht die Heimat einfach weg, ohne dass man sich bewegt, weil eben dieser Staat zerfällt. Und das hat mich wiederum, vielleicht ein bisschen komisch, aber ganz im entferntesten Sinne auch an so Dinge wie Klimawandel erinnert. Wenn sich Landschaften verändern, ohne dass du etwas dafür getan hast, ne, im direkten Sinne, und du einfach nur zuschauen kannst, wie sich alles verändert. Mhm. Und das fand ich, glaube ich, so berührend daran, das mal so zu lesen.
Und das finde ich aber einen interessanten Aspekt, weil für mich ist das eigentlich ein Buch über das Gefühl, was man hatte, als die DDR kaputt war, und nicht ein Buch über die DDR so richtig. Ich finde, das, was du gesagt hast vorhin, dass das halt subtil ist und man die Anspielung vielleicht nicht versteht, weil man nicht alles so einordnen kann. Ich finde, es gibt auch nicht viel. Also ich finde, am Anfang geht es halt viel drum, wie die Züge zum Beispiel fahren, wie die Cafés aussitzen, aussehen, wie das in den Cafés so abläuft, wie so ein Urlaub, diese am Wasser an der Ostsee so funktioniert, im Osten hat.
Ja.
Aber ich finde, es geht eigentlich, man erfährt eigentlich total wenig über die DDR jetzt wirklich. Also so über diesen Alltag, weil die ganze Zeit auch die beiden Liebenden so auf sich konzentriert sind.
Das stimmt,
du hast so diese Ausstattung und dieses Politische, dieses wirklich, die Umgebung auch mitkriegen. Diese ganzen Szenen, die dann kommen, als der Hans seinen Job verliert, als er dann dahin muss, als er sich arbeitslos melden muss oder erfährt, dass er auch gekündigt wurde wie viele andere und so weiter. Das alles, der Ausverkauf, das Geld, das nichts mehr wert ist, da wird der Roman dann total politisch, aber das ist eigentlich erst im letzten Drittel und eigentlich erst, als die DDR quasi vorbei ist.
Ja.
Und das ist auch ein weiterer Punkt, der da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass zum Beispiel ja der Mauerfall und die Frage, wie es zum Mauerfall gekommen ist, extrem ausgelassen wird. Also die Katharina, die hat einen Vater, der in Leipzig lebt, aber es spielt nie eine Rolle, dass da diese Demos sind.
Die kommen erst später, ne? Nämlich als dann dasteht, dass da nicht mehr so viele Leute mitlaufen.
Und das wird aber nur so erwähnt am Rande und es wird nie, also es ist nicht so, weil eigentlich könnte man ja sagen, okay, Ende der 80er Jahre, das ist ja eine revolutionäre Zeit in der DDR. Und diese zwei Figuren, die ja beide durchaus ein politisches Bewusstsein haben, befinden sich in dieser Zeit.
Ja.
Und trotzdem sind sie davon irgendwie völlig unberührt und kriegen dann eher so die Nachwirkungen und den Schock der Nachwirkungen mit. Und das fand ich ganz interessant, dass das eben, dass ich glaube, im Ausland liest man das dann als den großen DDR-Roman, aber für mich mit der deutschen Geschichte, und ich komme ja, also ich bin natürlich auch später geboren, aber meine Eltern kommen auch eben aus dem Osten und aus dem Grenzgebiet und ich kenne diese Erzählungen, aber das spielt für mich einfach, das ist für mich eigentlich kein wirklicher DDR-Roman.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das liegt aber auch an dieser Beziehung, die beiden haben, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass so wie diese Beziehung geführt wird, dass die halt tatsächlich nicht mehr nach links und rechts gucken. Und dadurch, dass es so nah an ihnen dran erzählt ist, fällt dann auch alles hinten raus, was eben politisch so passiert. Und ich glaube, man hätte entweder die Perspektive ändern müssen, weiten müssen, um das dem Roman sozusagen hinzuzufügen von außen, oder die hätten eine andere Beziehung haben müssen, wo Platz für sowas wäre.
Ja, und vielleicht kann man es ja auch einfach so ohne Wertung als Beobachtung stehen lassen, dass dieses Label, so der große DDR-Roman, vielleicht eher das Label wäre, der Roman darüber, wie die ersten Jahre sich angefühlt haben, als die DDR zerbrochen war.
Genau.
Und ansonsten eben diese große Liebesgeschichte, von der du ja auch erzählt hast. Ich wollte nur noch kurz darauf verweisen, dass es so kleine Beobachtungen aber immer wieder davor auch schon gibt über die DDR. Zum Beispiel denkt eine der Figuren, in so einem kleinen Land, aus dem man nicht ohne weiteres wegkam, lief alles zwangsläufig auf Inzucht hinaus.
Ja, das fand ich ganz interessant.
Und es gibt immer wieder so kleine Sätze, wo man so denkt, das ist einfach schon sehr gut beschrieben. Und das ist für mich auch so eine Qualität, die Jenny Erpenbeck hat, dass sie sehr genau beobachten kann, sehr präzise. Ich habe noch eine andere Stelle, die ich kurz bringen will.
Bitte.
Die fand ich super schön. Der Sprecher der Tagesschau sammelt gerade die Seiten, von denen er die Nachrichten abgelesen hat, zusammen und stößt den Stapel auf, damit alles, was heute passiert ist, wieder seine Ordnung hat.
Ja, war wunderschön. Ne? Ja, habe
so
ich
Sätze,
mich auch dran erinnert.
Das sind so
erinnert.
Beobachtungen, so Details, wo sie wirklich ein extremes Auge dafür hat.
Sie hat auch sehr schöne Bilder. Ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben. Und zwar haben die so bei all den Aufs und Abs ihrer Beziehung haben die dieses Bild, dass wenn sie sich verabschieden, dann hält er ihr den Mantel auf. Und sie schlüpft erstmal falsch rum mit den Armen in den Mantel, umarmt ihn damit, geht dann wieder raus und zieht ihn richtig rum an. Also wie berührend ist dieses Bild eigentlich, was ja auch so was Kindliches hat. Und das passt ja auch dazu, dass es immer wieder so ein Machtgefälle gibt, das auch mit dem Alter begründet wird. Und überhaupt die Kleidung, ne? Gibt es auch ein Bild, er ist ja verheiratet und seine Frau legt ihm die Klamotten hin morgens und Katharina, seine Affäre, zieht sie ihm abends aus. Das wurde auch einmal so beschrieben und ich fand das auch irgendwie, hat mich das echt umgehauen, weil ich so dachte, oh Gott, stimmt schon, das ist irgendwie heftig.
Na, es ist extrem in gewisser Weise extrem raffiniert gebaut alles.
Ja.
Der ganze Roman, zum Beispiel, was du erzählt hast, diese Anfangsszene, wie die sich kennenlernen, das spielt dann im Roman die ganze Zeit eine Rolle. Die feiern diesen Jahrestag und je nachdem, wie ihre Beziehung gerade läuft, ist das dann so, kann der Jahrestag wie ein Vorwurf wirken zwischen den beiden. Hm. Guck, da waren wir noch glücklich und jetzt sind wir es nicht mehr. Das kommt dann vor allem von Hans gegen Katharina. Oder es kann eben auch ein total schöner Moment sein, wo sie sich extrem drauf freuen und so. Und so gibt es eben auch bestimmte Bilder, Motive, die immer wieder aufgegriffen werden und durchgezogen werden.
Ja, es ist auch nochmal zu dieser Parallelschaltung von dem Ende der DDR und dem Ende der Beziehung. Es gibt dieses Bild, dass diese Angst aus dem vertrauten Leben hinauszukippen. Mhm. Und das hat vor allem einmal Katharina in Bezug darauf, dass sie nicht mehr in die DDR zurückkehren kann, wenn sie in Köln ist. Das ging nämlich der Familie so, die Schwester der Mutter ist quasi in den Westen rüber und wollte dort irgendwas machen. Und dann wurde die Mauer über Nacht quasi sozusagen, oder wurde die Grenze dicht gemacht. Und sie konnte einfach nicht mehr zurück. Das ist der Grund, warum ein Teil der Familie im Westen lebt. Und gleichzeitig merkt man, wie Katharina in dieser Beziehung aus ihrem Leben herauskippt. Also man erfährt ja über sie auch gar nicht so viel. Die hat zwar Freunde, aber so richtig, gerade am Anfang, ist mir das überhaupt nicht klar geworden, in was für ein Leben die eingebettet ist, abseits der Familie. Da gibt es Freunde, von denen entfernt sie sich dann noch weiter. Dann hat sie dann Lagerfeuer einmal, das eigentlich jährlich eine Tradition ist. Aber das wird auch in der Sprache aufgegriffen. Ja, da wird nur aufgezählt, was da passiert. Aber da entsteht keine Verbindung zwischen den Menschen nicht und auch nicht zwischen dem Geschriebenen. Das ist dann wie so ein Aufzählungssatz, wie sich dieses Lagerfeuer abläuft. Und da merkt man immer, dass Form und Inhalt sich sehr stark entsprechen. Das ist ein sehr stark gebauter Roman, obwohl das nicht, finde ich, irgendwie schwerfällig daherkommt, sondern oft leichtfüßig geschieht. Also auch wenn die Gedanken ineinander fließen, wird es schwer unterscheidbar, wer was denkt. Da wird die Verflochtenheit deutlich und gleichzeitig, wie fern man einander sein kann, weil diese Gedanken eben auch nicht immer Bezug aufeinander nehmen.
Und vielleicht ist da auch, spielt auch inhaltlich das Toxische da so ein bisschen mit rein,
ja,
was du vorhin mal erwähnt hattest, dass das in den Kritiken vorkommt, weil diese Katharina sich in dieser Beziehung extrem von allem um sich rum isoliert und eigentlich umso schlimmer die Beziehung läuft und umso mehr eigentlich klar wird, dass das nicht ihre Zukunft sein kann. Also nicht nur für ihn, sondern auch für sie nicht, die eigentlich auch schon anfängt, eine Ausbildung zu machen und sich von ihm wegzuentwickeln, das aber irgendwie nicht wahrhaben will, umso schlimmer stürzt sie sich da rein und hängt sich an ihn, während er immer unleidlicher wird. Er wird wirklich extremst unsympathisch. Also
richtig schlimm. Er nimmt ja dann irgendwann stundenlang Kassetten auf, wo
in denen er
ihr
sagt, was sie alles falsch macht.
Und
sie
aber
muss
auch
darauf
richtig
reagieren.
Brutal,
richtig
brutal.
Und sie muss darauf reagieren und muss quasi so Erklärungen schreiben, warum sie das gemacht hat
über
und
ihre
wie sie ihm das ankommt. Ja,
und da gab es auch diesen Satz, da gab es diesen einen Satz, dass sie irgendwie, dass er sie als, das ist ja Teil von so toxischen Beziehungen, dass er sie als Reinheit, als Unschuld ihr begegnet ist und sie als Sünderin zurückgekriegt hat, quasi in Anführungszeichen. Und da hatte ich auch so diesen Faustmoment, oder? Diese Gretchenfigur, die da extrem zerstampft wird und am Ende denkt, sie hätte irgendwie gesündigt. Dabei ist er eigentlich so einfach also das ist teilweise richtig ekelhaft, was der dann macht. Und
ist ein extremes Arschloch. Also das man muss wirklich sagen, man kriegt so einen Hass auf den irgendwann.
Ja.
Also ich finde, das ist, zumindest ging mir das im letzten Drittel des Romans, da konnte ich es echt teilweise kaum noch aufhalten,
ging
weil ich dachte, wie selbstgerecht, was bist du für ein, einfach nur für ein richtiges Arschloch. Und aber du hast gerade Gretchen-Moment gesagt. Es gibt in dem Roman immer wieder sehr viele Bezüge auf Kunst und Kultur.
Ja.
Wir haben ja jetzt vorhin kurz diesen Satz von Waldermann über Erpenbecks Zimmer gehört und wie sie so in Kultur auch aufgewachsen ist. Hier gibt es Bezüge zur bildenden Kunst, zu Musik, zur Literatur. Und wie hat dir das gefallen, diese ganzen Bezüge? Wie ging es dir damit?
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit den politischen Anspielungen teilweise für mich einfach nicht immer der Bereich gewesen, in dem ich mich bewege. Das heißt, vieles war neu, vieles war so vom Hörensagen mir ein Begriff. Ich konnte aber zu vielem überhaupt nicht relaten irgendwie. Das war dann mir zu fremd. Als dass es in mir ein Gefühl ausgelöst hätte. Weißt du, was ich meine? Manchmal hört man ja Namen von gewissen Künstlerinnen und Künstlern und man hat direkt ein eigenes Gefühl, eine eigene Emotion dazu. Das ging mir eigentlich nicht so, sondern ich musste das so annehmen, dass das für die beiden die hören ja auch ganz viel klassische Musik und so weiter. Und einerseits fand ich das faszinierend, wie die sich da in ihrem Kulturbereich da so einordnen und einnischen und das so richtig ins Leben greift. Andererseits, gerade wenn Musik beschrieben wurde, das ist ein Buch, für das kann man sich eigentlich doppelt so lange Zeit nehmen und dann anfangen, alles mitzuhören, alles mitzuverfolgen, parallel diese ganzen Bezüge nochmal selber sich anzugucken, um selber eine Emotion dafür zu haben. Weißt du, was ich meine? Man muss es einfach, in meinem Fall war es so, ich musste es einfach akzeptieren, weil ich es nicht selbst beurteilen konnte. Und ich glaube, das geht aber anderen LeserInnen nicht so, vor allem die, die vielleicht älter sind.
Aber das ist ein Punkt, den ich, also ich würde das fast ein bisschen kritisieren an dem Buch. Das hat für mich manchmal so was Bildungsbürgerliches, dass man irgendwie so seine ganze scheiß Bildungsbiografie in so Romane mit einfließen lässt. Und mich stört das manchmal irgendwie, weil ich finde, dass, wie kann man das beschreiben? Also es ist natürlich schon so, wie du gesagt hast, das sind auch einfach Hobbys von denen und das sind auch Sachen, die sie interessieren.
Ja.
Aber es wird halt auch extrem oft die Handlung dann mit irgendwas verglichen, mit irgendeinem großen Roman oder mit irgendeinem großen Musikstück oder so. Und dann wird das so parallel geführt und so. Und diese ganzen Bezüge, die haben für mich so ein bisschen, das hat für mich wirklich so ein bisschen was Bildungsbürgerliches und das macht, finde ich, manchmal sowas, auch sowas Betuliches in so einem Roman. Dann, dann wird so die Handlung gebremst, das ganze Umfeld wird so in dieses, weißt du, das ist so eine, für so eine ganz bestimmte Schicht, was du gesagt hast, Leute, die das erkennen, das ist aber eine ganz, ganz bestimmte Schicht, die vielleicht ein Opernabo haben, die, keine Ahnung, zur Eröffnung der neuen Ausstellung gehen, die den neuen Roman lesen, wenn er im Feuilleton groß besprochen wird und das ist so eine Ansprache dann von Lesern und Leserinnen,
was
die
ist denn
mir
für dich
nicht
der
so passt.
Was ist denn da für dich der Unterschied zu so einem Ding wie zum Beispiel Teju Cole, der ja auch ganz viele Referenzen aus Kunst und Kultur auffährt, der ja auch sehr belesen und sehr studiert ist. Und da hatten wir uns ja beide irgendwie, also ich hatte so ein bisschen, bin dann immer so ein bisschen rausgekippt. Und bei dir, das hatte ich sehr begeistert, das war ja fast schon essayistisch. Da gibt es aber einen Unterschied und ich merke den auch, aber lass uns den vielleicht mal greifen.
Ja, ich glaube, ein Unterschied ist, dass bei Teju Cole diese Themen wirklich so ein bisschen essayistisch vorkommen und dass diese Figur wirklich so darüber nachdenkt und versucht, so verschiedene Theorien oder so zu verbinden mit ihrem Alltag.
Ja.
Und hier ist das wie so Staffage, wie so Ausstattung für,
ja,
das für den gesamten
auch,
Roman.
Das finde ich sehr gut. Trotz dessen, dass es mich auch teilweise abgeschreckt hat, passt es zumindest zu dieser Figur des Hans, der so auch ganz viel Fassade ist, ganz viel, auch wenn er so, ja, also der ist ja auch Autor und arbeitet auch für den Rundfunk und man merkt ihm das richtig an, dass er da so auch ganz viel Selbstgefälligkeit draus zieht, dass er da so sich so auskennt. Ich finde übrigens, wenn ich einen Kritikpunkt äußern darf, vielleicht, so bevor wir dann langsam zum Ende kommen, ich fand die Katharina manchmal blass im und das liegt natürlich daran, dass sie auch
Dass der Hans auch so viel Raum
einnimmt. Dass der Hans sehr viel Raum einnimmt und dass sie auch wesentlich jünger ist. Gleichzeitig, ich habe mich mit meiner Mutter lustigerweise darüber unterhalten, über diese Dynamik. Und sie meinte, meine kleine Schwester ist gerade 18 geworden und sie hat sehr viel mit jungen Leuten quasi zu tun in dem Alter von Katharina. Und sie meinte irgendwie ist so alt wie Hans, meine Mutter übrigens. Und sie meinte, dass sie, wenn sie mit diesen Leuten zusammen ist, wenn ihre Tochter, meine Schwester Gäste hat, dass sie dann viel mehr von diesen jungen Leuten lernt, als dass sie denen was erzählen könnte. Und das ist natürlich, meine Mutter ist auch kein Hans, das ist schon klar. Aber das fand ich irgendwie krass, dass Katharina zwar zum Beispiel auch Künstlerin sein möchte, aber die nie zeichnet irgendwie. Später dann schon, aber am Anfang, da macht der Hans ganz viel, während sie nicht dabei ist. Und macht es auch, wenn sie dabei sind, aber sie überhaupt nicht. Und natürlich gehört es auch zu der Dynamik. Aber manchmal hätte ich mir da mehr gewünscht. Wer ist diese Frau? Und gleichzeitig fand ich übrigens auch die Figur der Ingrid sehr spannend. Die Ingrid ist ja die Ehefrau des Hans. Und die ist ja auch eher am Rande natürlich vorkommend. Aber da habe ich so gemerkt, Mann, von den beiden hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Die faszinieren mich. Und dieser Hans ist aber extrem dominant. Das liegt sicherlich auch an der Geschichte. Aber ja, man darf sich ja auch über die Geschichte ärgern.
Ne, man darf sich insofern über die Geschichte ärgern, dass man ja nicht dem Buch das zum Vorwurf machen muss, weil das ist die Geschichte, die erzählt wird.
Ja.
Aber man vielleicht einen gewissen Überdruss spürt und so ging es mir gegenüber solchen Männern, die interessieren mich einfach nicht mehr. Ich will die nicht so prominent haben. Weißt du, ich habe keinen Bock mehr, mir über irgendwelche Arschlochmänner 500 Seiten durchzulesen, sondern ich denke mir dann so, die können ja vorkommen, aber können die bitte auch ein bisschen kleiner vorkommen und können nicht andere Figuren und andere Geschichten mal rauskommen, statt dass wir wieder denen zugucken müssen, selbst wenn sie negativ gezeichnet sind.
Ja, du hast absolut recht, das geht mir auch so.
Und da wäre dann so mein Kritikpunkt auch ein bisschen, ich finde, das Buch hatte schon Längen. Also, weil ich finde, der Anfang war sehr, sehr gut gemacht. Du kamst so total rein in die Beziehung. Das entwickelt dann so mit diesem er sagt, sie sagt oder er denkt, sie denkt, einen extremen Sog. Und das ist, ich würde auch sagen, so die ersten 30, 40, 50 Seiten, wie das beschrieben wird, wie die zusammengeführt werden, das ist wirklich ganz, ganz, ganz hohes Niveau literarisch, ne? Also, ja. wenn man das so sieht, wie das immer wechselt und diese Details, was du gesagt hast, alleine das schon mit dem Kaffee und so, das dann so festzumachen und durchzuziehen, das ist richtig groß. Dann haben wir darüber gesprochen, dass das Ende richtig gut ist. Also, dieser Zerfall und wie das gezeigt wird, ja. Und was das bedeutet und wie der Osten überschwemmt wird wirklich vom Westen und was das für wie die Figuren plötzlich in der Luft hängen. Ich finde aber in der Mitte, gerade dann, wenn so toxisch wird zwischen Hans und Katharina. Hey, das da geht die ganze Zeit hin und her. Ja, und sie nimmt es aber immer hin und es entwickelt sich dann auch irgendwie nichts mehr. Und dann geht es die ganze Zeit nur so wieder, er kommt wieder, eigentlich kommt er dann immer extra vorbei, um sich zu beschweren, wie schlimm sie ist. Mhm. Dann sitzt sie wieder irgendwo und wartet auf ihn und er kommt nicht. Und dann hat er wieder eine Kassette für sie dabei. Und das ist einfach so. Also vielleicht soll das ja auch so ein bisschen das Gefühl vermitteln.
Ja.
Da bin ich aber inzwischen so, dass ich denke, das muss man nicht über 100 Seiten machen oder 200 Seiten sogar. Ich verstehe das auch schneller und dann kann man auch weitergehen. Also das ist wirklich für mich ein Kritikpunkt, weil ich dann zwischendurch gar keine Lust mehr hatte, das zu lesen, weil ich auf die Dynamik keinen Bock mehr hatte, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt auch verstanden, was das soll. Also ich brauche das jetzt nicht noch so lang. Und es gibt dann auch manchmal so Sätze, die ich, also ich finde, wenn so ein Roman so eine sehr krasse Kunstsprache hat auf eine gewisse Weise, und das ist ein Roman, da ist jeder Satz sehr durchgearbeitet, dann ist immer auch die Gefahr, dass das an manchen Stellen zu weit geht und dann zu extrem so von der Geschichte und so weggeht. Und da gibt es zum Beispiel einfach nur mal einen Beispielsatz. Das Vergehen der Zeit, seltsam, denkt sie, dass das Verbrechen auch ein Vergehen ist. Und das waren so Sätze, wo ich das Gefühl hatte, da irgendwann verknotet sich das dann so ineinander, gerade in dieser Phase, wo eben so lange nicht wirklich was passiert.
Ja.
Und dann gehen die Sätze so in so ein Meta-Ding. Dann kommt, in diesen Phasen kommt auch ganz viel Kunstkultur mit rein oder so. Und da wurde mir das Ganze dann irgendwie so, dachte ich so, mein Gott, bitte, bitte erlöst mich zwischendrin, bevor es dann am Ende irgendwie wieder so ein Push gab und ich dann wieder dachte, okay, damit bin ich jetzt irgendwie versöhnt wieder.
Ja. Wie fandest du denn dieses IM-Ende? Es kommt ja dann noch raus, dass das Hans bei der Stasi war. Und das, ich hatte das, also inoffizieller Mitarbeiter war.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, vielleicht bin ich zu einfach gestrickt und habe das im Moment einfach nicht erwartet.
Mhm.
Und im Sinne von, ich habe auch die subtilen Anspielungen im Text vielleicht darauf nicht gesehen. Aber ich dachte so, was ist denn das jetzt noch?
Naja, es ist ja auch, es bezieht sich ja ein bisschen auf die Zeit vorher, also bevor die sich kennengelernt haben. Und ich fand es ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, kann man machen, aber es hat halt eigentlich gar keinen Bezug zur Geschichte, weil
so ging's mir,
es hat ja auch keine Auswirkung auf die Geschichte.
Genau.
Es ist ja nicht so, dass du im Nachhinein erfährst, dass er die ganze Zeit über Katharina irgendwas weitergegeben hat oder so.
Ja, oder dass er sie bespitzelt hätte.
Ja,
also
ich glaube, das war so ein bisschen so, ich erzähle über die DDR, dann kann ich das machen, dann kommt nochmal so eine Akte, aber eigentlich, finde ich auch, dass das nicht so.
Ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Ich habe auch total Lust, weitere Bücher zu lesen von Jenny Erpenbeck und das so ein bisschen weiter zu verfolgen. Ich sehe da auch echt Verfilmungspotenzial. Ich bin mal sehr gespannt, ob da was passiert.
Was ist so dein abschließendes Fazit zu dem Buch? Was würdest du sagen? Hattest du Spaß beim Lesen?
Ich fand es sehr beeindruckend geschrieben. Spaß hatte ich, glaube ich, allein deshalb nicht, weil diese Dynamik zwischen den beiden schwer aushaltbar ist. Aber ich habe es an den meisten Stellen sehr gern gelesen.
Mhm.
Aber ich stimme dir zu, die Längen haben auch mich Kraft gekostet. Und dadurch, genau, es war jetzt nicht so ein ungetrübtes Lesevergnügen, weißt du, was ich meine?
Es ist so ein bisschen durchwachsen, die Lektüre, ne? Gerade durch diese Mitte. Aber auf jeden Fall kann man halt viel ziehen, weil es an einigen Stellen dafür so gut geschrieben ist, dass alleine dafür sich das irgendwie schon lohnt.
Genau.
Und Lynn, wir machen jetzt eine kleine Pause, haben wir angekündigt. Und es wäre wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn ihr uns ein bisschen Feedback sendet, weil wir wollen auch nochmal alles so ein bisschen bewerten, wie es so läuft. Wir wollen gucken, was wir vielleicht noch anders machen wollen. Und es würde uns extrem helfen, wenn ihr uns einfach schreibt, wenn ihr uns Nachrichten da lasst, was für euch passt, was vielleicht noch besser werden müsste.
Was euch interessiert.
Was euch interessiert an Themen, sehr gerne.
Wir haben ja grundsätzlich den Podcast auch vom Format her immer mal wieder geändert. Ja. Und ich glaube, das macht mir auch total Spaß, immer wieder Neues auszuprobieren. Und gerade wenn ihr bestimmte Vorstellungen und Wünsche habt, teilt uns das einfach mit. Dann können wir gucken, ob sich das deckt mit dem, was wir machen möchten.
Genau. Und was du auch gesagt hast, auch inhaltlich, also Bücher,
ja,
Autoren,
genau.
Autorinnen.
Was sollen wir lesen
Themen,
für euch?
Vielleicht auch Themen, ja, die irgendwie manchmal hinten runterfallen. Aber erstmal einen schönen Sommer,
ja,
einen schönen Halbsommer, bis wir dann wieder in der zweiten Hälfte wieder zurückkommen. Und ciao, Lynn.
Wir sehen uns in 4 Wochen. Bis dann.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.